Mit dem Spargel ist es ein bisschen wie mit Weihnachten. Er kommt jedes Jahr verlässlich wieder. Und deswegen hören Sie hier die Wiederholung einer Episode von Trocken bis Lieblich vom 9. April 2020.
Trocken bis Lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Gefühlt 99,9% aller Deutschen freuen sich gerade, dass die Spargelsaison wieder losgeht. Nur du nicht, Werner. Warum bitte?
Naja, Spargel gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsgerichten.
Aber ich glaube, es zählt zu einer der Lieblingsfragen an dich als Weinexperte. Ja. Welcher Wein zum Spargel ist ein Klassiker, oder?
Das ist ein absoluter Klassiker. Und natürlich habe ich genug Spargel probiert, um das beurteilen zu können.
Deshalb die Fragen aller Fragen, Werner. Wenn ich zum ersten Mal Spargel in diesem Jahr auf den Tisch bringe, welchen Wein soll ich bitte aufmachen?
Also fangen wir ganz klassisch an. Ich hoffe doch, wenn man gerade den ersten Spargel kocht, dann macht man ihn puristisch. Das heißt, da gibt's Spargelstangen, nicht zu weich gekocht, ein bisschen Butter drüber, vielleicht neue Kartoffeln und das sollte es gewesen sein. Und dazu ist Silvaner ein Klassiker. Nicht nur, weil ich aus Rheinhessen komme, sondern weil dieses doch recht zarte Aroma einfach keine Wuchtbrumme an Wein daneben dulden kann.
Und das schafft eben der Silvaner, dann der perfekte Begleiter zu sein. Ja, also was macht den Silvaner so perfekt zum Spargel?
Also er hat einfach erstens nicht so viel Säure, er hat nicht so viel Wumms. Also jedenfalls, wenn es ein schlankerer Typ ist, und den meine ich damit. Und was eben dazu kommt, er hat eine sehr dezente Art, aber auch viele Aromen, die nicht so aus der Fruchtrichtung kommen. Also gerade ein Silvaner, der ein bisschen mineralischer ist, der ein bisschen ausfällt, so Richtung trockenes Heu. Das ist ja typisch für Silvaner, so eher vegetabile Noten, aber im Angenehmen. Das passt halt gut zu allem, was aus der Erde kommt und auch so dieses Erdige hat.
Was braucht denn Spargel oder was macht den Spargel so kompliziert vielleicht, um da den richtigen Begleiter zu finden? Also warum kann ich nicht irgendeinen Wein nehmen, sondern warum brauche ich jetzt mal den Silvaner?
Also zu diesen zarten Aromen wäre zum Beispiel ein Frucht- und säurebetonter Riesling dominant. Der Spargel würde verlieren. Und ich meine, was will man denn, wenn man mal was kombiniert? Gerade wenn der Spargel jetzt neu im Vordergrund steht als frische Saisonfrucht, dann soll ja die Zugabe ihn nicht erschlagen. Und deswegen sind solche, auch Weißburgunder geht oft recht schön. Ein Auxerrois, also auch aus der Burgunderfamilie, tut es gut. Das können auch ein leichtes Soave oder sowas sein aus Italien. Also leichtere, eher nicht so fruchtbetonte Weine, nicht zu viel Säure und vor allen Dingen trocken, das wäre das.
Also ich habe jetzt aber schon ganz oft das Wort leicht gehört. Das heißt, dieser doch sehr zarte Geschmack des Spargels verträgt keinen, der ihn so erschlägt.
Jedenfalls nicht, wenn man ihn eben puristisch serviert. Ich meine, der Spargel, weil er so zart ist, ist natürlich auch schnell in Richtungen zu drücken. Das ist Gestaltungsmasse für den Koch. Also wenn ich da, was früher ja üblich war, wenn ich den in Stückchen schneide und in reichlich Mehlschwitze weich koche, bis er kaum noch wahrzunehmen ist, dann ist das eben was anderes, wie wenn ich eine schöne Sauce Hollandaise drüber mache, die aber auch kräftig ist, sehr fett ist oder gar ein Schnitzel dazu nehme, dann bleibt vom Spargel auch nicht mehr so furchtbar viel, weil der Schnitzel einfach dominant ist. Auch Schinken ist mit seiner Rauchnote dominant und dann bestimmen eigentlich diese Zulagen, bestimmen dann, welchen Wein ich trinke und nicht mehr der Spargel.
Okay, selbst. Da sind wir bei dem Punkt, nämlich du hast am Anfang gesagt, es kommt drauf an, ist man puristisch, also steht der Spargel im Vordergrund oder steht letztlich das Begleitessen im Vordergrund? Also Schinken wird gerne genommen, Schnitzel, Kartoffeln, grüne Soße, was auch immer. Also das heißt, die wenigsten werden den Spargel ja nur pur essen. Es wird immer irgendwas dabei sein. Wonach richte ich mich denn dann? Wonach richte ich die Weinbegleitung aus?
Nach der Stärke. Geschmackskomponente und nach dem Fettgehalt, nach der Wucht sozusagen, die ich dazugebe dem Spargel. Der Spargel selbst besteht aus Wasser. Ja, da ist nichts dran. Während eine Sauce Hollandaise halt doch einen sehr cremigen, fetten Eindruck hat. Und dann bin ich im Nu eben auch in einer Marschrichtung, die da lautet, schon ziemlich opulenter Wein. Der darf dann auch vielleicht barrique gelagert sein. Gerade wenn ich Schinken dazu nehme, Raucharomen und so. Ja. Wenn ich ein Schnitzel nehme, da ist viel Fett in der Panade, dann ist auch schon mal ein bisschen mehr Säure angesagt. Einfach, weil das Fett verträglicher macht und so weiter.
Dann lass es uns konkret machen. machen. Also ja. Sauce Hollandaise, welcher Wein dazu?
Das kann ein Chardonnay zum Beispiel sein. Ne? Würde schön passen, Grauburgunder, sowas in der Art. Hollandaise kann auch, je nachdem, wenn ich viel Muskat dran mache, auch ein schöner Müller-Thurgau wundervoll funktionieren. Wie gesagt, wenn ich Röstaromen mehr habe, Räucheraromen, dann eher ein Barrique geprägter Wein.
Also wenn beim Schinken wäre das jetzt beispielsweise der Fall, wenn ich einen stark geräucherten Schinken dazu nehme.
Oder auch einen geräucherten Lachs. Und auf der anderen Seite diese Fettpanade, dieses typische Butterfett in der Panade. Entweder man geht auch Richtung Chardonnay, Butterton, Barrique dann, oder was ich frischer fände, dann ein bisschen mehr Säure und dann doch Riesling, da funktioniert das. Oder Weißburgunder mit viel Säure.
Jetzt gibt es ja im Supermarkt vor allem auch Wein, da steht dann überhaupt nicht die Rebsorte drauf, sondern da steht dann nur noch drauf Spargelwein oder Wein zum Spargel. Was verbirgt sich dahinter und würdest du sagen, besser die Finger davon lassen oder ja, kann man nehmen?
Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, mal ein paar von denen probiert. Es ist schon ziemlich bizarr, was man da alles als Spargelwein angedreht kriegt, bis hin zu restsüßen Weinen. Finde ich, passt gar nicht. Weine mit enormem Aroma, die wirken immer toll zum Spargel, weil dann wirkt der Spargel halt gar nicht mehr, nur noch der Wein. Nein, also wenn ein Winzer mir sagt, der passt gut zum Spargel, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Im Supermarkt wäre ich vorsichtig.
Und es ist ja auch nicht so kompliziert, wenn ich dich richtig verstanden habe, den richtigen Wein, die richtige Rebsorte zu finden. Also man muss nicht zu diesen Pseudo-Spargelweinen dann greifen.
Nein, wobei wir jetzt nur über Weißenspargel bisher gesprochen haben.
Das ist die nächste Frage, die hier auf meinem Manuskript steht. Es gibt ja auch grünen Spargel. Was würdest du denn zum grünen Spargel empfehlen? Denn der schmeckt ja schon ziemlich anders als der weiße.
Ja, ist wesentlich intensiver, hat viel mehr Eigenaroma. Die Weine dürfen dann auch ein bisschen mehr Grip haben, ein bisschen mehr Säure auch und mehr Geschmack. Also auch da, Silvaner, macht man auch da nichts falsch, passt sehr gut zu diesen grünen Tönen. Das kann aber auch schon mal, je nachdem, wenn man es fruchtig macht, gegrillt und dann Frucht dazu, kann ich mir auch ein Sauvignon Blanc an der Stelle durchaus vorstellen. Nicht nur, weil der grüne Aromen hat, sondern weil er eben auch diesen Säuregrip mitbringt. Also ja, da darf man aufdrehen sozusagen die Aromenpalette.
Jetzt waren wir bisher in unserem Gespräch und du in deinen Empfehlungen relativ konventionell, will ich es mal nennen. Jetzt lass uns mal experimentell werden. Ja. Rotwein zum Spargel, geht das?
Ja, kann gehen. Also gerade wenn man Spargel auch mal grillt und macht ein bisschen gehackte Tomaten zum Beispiel drüber, das passt sehr gut, dann kann das auch durchaus ein Rotwein sein. Man muss halt Acht geben, dass er frisch ist, dass er eher auf der weißen Seite ist. Ich würde jetzt nicht eine Tanninbombe dazu nehmen.
Sondern, was würdest du empfehlen für eine Rebsorte?
Ein leichter, das könnte an der Stelle durchaus mal ein Portugieser sein, wenn er gut gemacht ist. Oder auch ein schöner filigraner Spätburgunder. Das kann durchaus funktionieren.
Sollten Sie jetzt sagen, es gibt immer noch Fragen zum Thema Spargel und Wein, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben. Oder auch, wenn Sie sonst irgendeine Frage, Anregung, Kritik oder Lob haben, lassen Sie es uns wissen. trocken-bis-lieblich@swr.de lautet unsere E-Mail-Adresse, über die Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Und wir greifen das dann hier gerne auf. Zu diesem Podcast gehört dazu, dass wir in jeder Episode eine Folge deines SWR1 Weinmanns hören. Das ist die Rubrik in SWR1, für die du seit Jahren jede Woche einen Wein testest. Anschließend reden wir dann ein bisschen drüber. Und in dieser Woche hast du dir einen Wein ausgesucht, mit dem du dich so ein bisschen aus diesem etwas doch tristen Corona-Alltag hinwegträumen kannst.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Corona drückt auf die Laune, das will niemand schönreden. Trotzdem freuen wir uns doch hoffentlich alle darauf, dass das irgendwann wieder mal vorbei sein wird. Und es wird auch wieder Sommer werden. Doch, da bin ich mir absolut sicher. Und für diesen Fall habe ich mir was bestellt. Wir testen den 2019er Blanc von Annette Klosheim von der Nahe, kostet 7,50 € im Internet. Blasses Grüngold im Glas mit einem Duft, der zeigt, wo es lang geht. Holunder, Stachelbeere, Brennnessel. Das alles bringt da auch auf die Zunge dazu süße Zitronenlimo, obwohl er durchaus trocken ist. Der zischt auf den Geschmacksknospen wie der Tropfen auf dem heißen Stein. So wird der Sommer schmecken. Die junge Winzerin weiß, wie man das macht, und sie weiß auch, dass man da gar nicht groß über Sorten reden muss. Das ist eine Cuvée, eben mit einem Kunstnamen Weiß Blanc. Da sind Scheurebe, Bacchus, Silvaner und Riesling drin, aber in Summe ist das einfach der Typ Sauvignon Blanc. Diese Sorte hat sie auch im Angebot, etwas teurer und sicherlich auch nachhaltiger, aber mit weniger grünem Grip als diese simple Cuvée. 2019er Plan von Annette Klosheim an der Nahe kostet 7,50 Euro im Internet.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Lass uns noch ein bisschen über die Cuvée reden, nicht den Cuvée, wie man es ja auch oft hört. Wir haben hier Scheurebe, Bacchus, Silvaner und Riesling, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, zusammengekippt und du sagst, am Ende schmeckt es nach Sauvignon Blanc. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, warum nimmt die Winzerin hier nicht gleich Sauvignon Blanc, wenn es doch am Ende nach Sauvignon Blanc schmeckt?
Hat sie. Sie hat auch ein Sauvignon Blanc.
Aber in dem Fall ist ja keiner drin. Es schmeckt aber am Ende danach.
Ja, das liegt jetzt an der Besonderheit dieser Cuvée. Weil diese Art so eben jetzt die Vorteile von anderen Rebsorten wiederum vereint und zum Vorschein bringt. Der Sauvignon Blanc schmeckt anders. Es ist einfach nicht der gleiche Wein. Er schmeckt nach Sauvignon Blanc, aber er ist wieder anders.
Was ist denn grundsätzlich richtig bei einer Cuvée? Also muss da am Ende irgendwas rauskommen, was an eine andere Rebsorte erinnert, so wie jetzt in dem Fall an den Sauvignon Blanc?
Nein,
oder
nein.
Ist es auch okay, wenn was komplett Neues rauskommt?
Ja, das ist ja die Regel. Also wir machen uns einen unglaublichen Kopf über reinsortig oder Cuvée in Deutschland. Ich versuche das mal anders aufzuzäumen. Was ist denn sozusagen normal gewesen in der Weinbaugeschichte? Und das ist die Cuvée. Die Reinsortigkeit ist die extreme Ausnahme. Wenn man die Jahrhunderte anguckt und heute noch viele Regionen, dann wird man sehen, dass fast überall Weine verschiedener Rebsorten gemeinsam angebaut und gemeinsam gekeltert, gemeinsam ausgebaut werden. Das ist der sogenannte gemischte Satz. Das ist die Realität. Ich war mal in Nordportugal, wo es noch sehr, sehr viele Reben gibt, Rebsorten. Die stehen in wilden Anlagen gemeinsam und werden gemeinsam geerntet, auch wenn sie ganz unterschiedliche Erntezeitpunkte eigentlich haben müssten. Das hat es auch in Deutschland gegeben. Es gibt einen berühmten Rebforscher, Dr. Jung, der an der Hessischen Bergstraße solche alten Anlagen gefunden hat. Da stehen Dutzende von Rebsorten in einem kleinen Winger drin. Das ist der Normalfall. Die Cuvée ist das Normale. Reinsortigkeit ist das Besondere. Und deswegen haben viele Winzer nicht gefragt, muss ich eine Cuvée herstellen, die nach einer Sorte schmeckt? Das wäre denen nie in den Sinn gekommen. Die haben gemacht, was sie immer gemacht haben, weil der Grundgedanke der Cuvée ist, ich vereine die Vorteile verschiedener Rebsorten in einem Wein. Zunächst mal für den Winzer die Vorteile. Der wollte nämlich immer genügend und B, trinkbaren Wein haben. Das war nicht immer normal und die Natur hat es nicht gegeben. Also haben die Winzer ein System entwickelt, wie sie das gewährleisten, indem sie Sorten mischen, miteinander anbauen. Und der Konsument hat sich in vielen Fällen dran gewöhnt. Jeder Bordeaux, jeder große Bordeaux ist eine Cuvée. Jeder Champagner, die meisten Champagner, sind Cuvées. Kein Mensch redet darüber.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, es geht darum, die Vorteile der verschiedenen Rebsorten zu kombinieren und da was Neues, Tolles draus zu machen. Jetzt ist hier in diesem getesteten Wein drin Scheurebe, Bacchus, Silvaner und Riesling. Ist das eine ungewöhnliche Kombination oder ist das was, wo du sagst, ja, das ist so eine gängige Cuvée-Kombination?
Nein, das ist schon ein spliniges Ding. Und man muss immer sehen, der Wein am Ende muss dem Weintrinker schmecken. Also der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Aber der Angler, in dem Fall der Winzer, hat auch so seine Bedürfnisse. Und viele dieser sogenannten Neuzüchtungen wie Bacchus und Scheurebe sind pur nicht mehr so gut verkäuflich. Und die Winzer tun gut daran zu sagen, dann vergesst doch einfach die Namen, die marktschädlich sind sozusagen. Wir machen was daraus, was dem Weintrinker schmeckt. Und dann ist das ja in Ordnung. Mehr als in Ordnung. Ich finde es großartig.
Und was bringen die beiden, also gerade Scheurebe und Bacchus, die du jetzt genannt hast, was bringen die denn mit da rein an den Vorteilen, die du ja genannt hast?
Also die Scheurebe, ganz klar diese Sauvignon-Ähnlichkeit. Die hat auch so sehr grüne Aromen und sie hat auch eine prägnante Säure. Die ist auch im Riesling drin. Der Silvaner mildert das Ganze ein bisschen. Bacchus ist ein bisschen eigen in der Aromatik, auch eine Aromasorte, füllt sozusagen das Loch zwischen dem neutralen Silvaner und der etwas exaltierten Scheurebe.
Jetzt haben wir hier vier Rebsorten, die zusammenspielen. Beim Champagner, du hast ihn eben schon genannt, als eine der bekanntesten Cuvées, da sind es drei Rebsorten. Gibt es da eigentlich ein Gesetz? Wie viel darf da zusammenkommen? Kann man so viele Rebsorten mischen, wie man möchte?
Ja, das ist auch regional sehr unterschiedlich. Wie gesagt, da in diesen Rebsorten sortenstarken Regionen, etwa auf dem Balkan, vor allen Dingen in Nordgriechenland oder auch in Portugal, Nordspanien, da sind das oft Dutzend. Im Châteauneuf-du-Pape-Region in Frankreich, auch eine sehr teure, bekannte Region, da sind, glaube ich, über ein Dutzend Rebsorten in vielen Cuvées drin. Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es regional, sind es eben überwiegend zwei, wie Merlot und Cabernet Sauvignon, umgekehrt in Bordeaux. Das ist aber auch Gegenstand von Veränderungen. Vor der Reblaus, also vor gut 150 Jahren, gab es dort ganz andere Rebsorten und noch ein paar mehr. Und es war auch Bordeaux. Also aus ganz anderem Grundmaterial. Das ist, über Sorten redet man eigentlich erst seit einigen Jahrzehnten intensiv. Vorher hat man das auch gemacht in Fachkreisen und vor allen Dingen bei Nobelsorten. Also der Johannisberg als reinsortiger Riesling war eben etwas ganz, ganz Besonderes, weil er so selten war. Das hat gedauert bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts rein. Der alte Spruch lautete, die Zeller schwarze Katz, Riesling von der Mosel, hat einen Schwanz bis nach Rheinhessen. Da war Rheinhessen-Silvaner drin, und zwar ein Drittel. Das war auch weingesetzlich zulässig. Der Moselriesling hatte ein Drittel Rheinhessen-Silvaner, sonst war er nicht trinkbar.
Jetzt sind wir ja schon bei einem ganz anderen Thema eigentlich, nämlich dass auch viele Rebsorten typische Weine ja eigentlich gewesen sind, ne? Weil dort bis zu 15% andere Rebsorten zugemischt werden.
Das ist das Relikt dieser Zeit bis heute, der sogenannte bezeichnungsunschädliche Verschnitt. Also ein Winzer darf bis zu 15% einer anderen Sorte zum Beispiel in einen Wein reintun, ohne dass er das deklarieren muss. Wird man bei teuren, exklusiven Weinen eher nicht so oft finden, aber im Konsumweinbereich ist das üblich. Und es ist gut, weil es in der Regel hilft, die Qualität dieser Weine zu verbessern.
Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen in deiner einen Antwort. Die Cuvée hat immer so ein bisschen so ein Imageproblem gehabt. Oder vielleicht hat sie es auch noch.
Klingt genau, im Deutschen ja auch blöd.
Man denkt, da wird irgendwas wild zusammengekippt. Glaubst du, dass dieser schlechte Ruf heute immer noch ist? Oder hat sich das mittlerweile gegeben und viele Weintrinker wissen eigentlich, dass eine Cuvée völlig in Ordnung ist und ein toller Wein bei rauskommen kann?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass gerade bei den modernen Cuvées, wo auch ein Konzept dahinter steckt, wie eben dem, den wir jetzt gerade da beschrieben hatten, wo sich Winzer einen Gedanken gemacht hat, was er da tut, da ist das alles gewollt. Und da weiß der Weintrinker auch, der kann auch reinsortig, dieser Winzer. Und wenn der mir empfiehlt, seine Sommer-Cuvée oder seine Oster-Cuvée oder was auch immer, dann hat er sich was bei gedacht.
Und dann kann es nicht schlecht sein.
Und wenn die mir schmeckt, und das ist ja immer der entscheidende Faktor, dann ist das eben gut so und dann ist das ein schöner Wein.
Das war's für heute mit Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Spargelweine und über die Cuvée. Bis zum nächsten Mal.